ARD Sounds.
Während andere Podcasts in die Sommerpause gehen, sind wir fleißig wie die fleißigen Bienchen und senden durch. Genau, der da summt, ist
Aljoscha Burchardt, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Und die nicht summt,
ist Simin Sadeghi, Journalistin und Moderatorin beim Saarländischen Rundfunk. Und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei KI und Jetzt. Und es ist ja schon fast eine kleine Tradition geworden, Aljoscha, dass wir immer mal wieder zwischendrin, ich würde mal sagen so grob alle Vierteljahre, eine kleine Folge machen. Nur du und ich, just the two of us. We can make it if we try. Und wo wir auch singen können, ohne dass uns jemand doof anguckt.
Ja.
KI und Jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Genau, wir haben diese FAQ-Folgen, haben wir die genannt, also alles das, was ihr und was wir und was ich schon immer über KI wissen wollten. Ich sammle auch immer über die ganze Zeit über KI und Jetzt at sr.de, kann man mir auch immer gerne Fragen schicken oder auch bei Instagram und so weiter. Ne? Oder dir kann man mal was zurufen, Aljoscha. Und dann nutzen wir doch die geballte Kompetenz von meinem Co-Host Aljoscha, um diese Fragen loszuwerden. Erstmal, hast du Lust?
Absolut. Ich freue mich ja immer auf FAQ-Folgen und bin gespannt, was du diese Woche auf dem Herzen hast.
Ich habe mich schon länger mal mit einer Sache rumgetragen und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein. KI für Dummies, würde ich sagen. Aber es gibt viele Leute, und da gehöre ich auch nochmal dazu, man redet über künstliche Intelligenz, aber so ganz gecheckt, was dahinter steht, technisch, habe ich nicht. Also na klar, neuronale Netze und so weiter und so fort. Aber wie funktioniert das denn eigentlich?
Reden wir nur über generative KI jetzt oder möchtest du das gesamte Thema?
Wie viel Zeit haben wir?
Genau, wie viel Zeit haben wir? Also Ute Schmid aus Bamberg sagt immer sehr schön, KI fängt da an, wo normale Programmierung aufhört. Und das will sagen, Aufgaben oder Probleme, Problemstellungen oder Dinge, für die ich einen genauen Lösungsweg habe, zum Beispiel eine mathematische Berechnung durchzuführen, dafür brauche ich keine KI. Da programmiert man einen Computer und sagt, du machst dies und mach das. Das kann kompliziert sein, was der dann macht, aber dafür braucht man keine KI. Und Dinge, für die man nicht die Lösung im Vorfeld weiß, zum Beispiel, wie übersetze ich den Satz, ich sitze gerade hier mit Simin im Podcast ins Englische, dafür kann man nicht einfach in der Tabelle nachgucken, wie dieser Satz übersetzt wird, denn der wurde noch nie wahrscheinlich so übersetzt. Dafür braucht man dann eben Intelligenz, wie man aus den Übersetzungen, die man so schon gesehen hat, jetzt auf diesen neuen Satz schließen kann. Das ist dann wirklich diese Übertragung quasi auf eine neue Situation. Das ist eine Intelligenzleistung oder ein Diktiersystem, wenn ich jetzt hier spreche, wenn geschriebene Sprache rauskommen soll. Das kannst du nicht in dem Sinne programmieren, wie aus so einem akustischen Flow Buchstaben werden. Das trainiert man. Ja, es wird ganz viel reingesprochen, es kommen ganz viele Buchstaben raus und das neuronale Netz lernt quasi das dazwischen. Das ist dann eben die Leistung. Oder eben Katzen auf Fotos erkennen und so weiter und so fort. Ja, das ist mal ganz grob die Aufgabe. Und das ist dann eben typischerweise heute das Mittel der Wahl, das maschinelle Lernen. Früher haben die Expertinnen und Experten tatsächlich versucht, den Computern das alles, die Intelligenz, ich sag mal, Stück für Stück beizubiegen. Da hat man dann Regeln geschrieben. Wenn es regnet, ist die Straße nass. Es sei denn, es steht ein Auto drüber oder jemand hat einen Schirm aufgespannt. Alles, was runterfällt, geht kaputt. Es sei denn, es ist aus Gummi oder und so weiter. Man hat versucht, sozusagen die Welt in Regeln zu fassen. Das hat aber nie funktioniert, weil es immer Ausnahmen gibt. Zu komplex, zu kompliziert. Ja, alle Vögel fliegen oder so und sagen, ah ja, bis auf Pinguine. Ja, also du fängst immer und Vögel, ne, sind so und so beschaffen und dann hast du halt immer ein Exemplar, das ist vielleicht verletzt, das hat keine Flügel und es ist trotzdem noch ein Vogel. Und das kennen wir alle noch von dem alten Telefonbanking und unseren Smart Homes und so weiter. Wenn du das also per Hand zu Fuß der Maschine sagst, dann ja, klar, die redet mit dir, das Navi redet mit dir, kann aber eigentlich nichts, außer irgendwie kürzeste Route ausrechnen.
Aber da muss man sich das einfach so bildlich vorstellen. Da war das so, keine Ahnung, zum Online-Banking wählen Sie die 9, dann der nächste Abzweig. Wollen Sie das und das, wählen Sie die Blabla. Und so funktioniert es.
Oder du Denken redest, auch. Ja, ich bin Simin Sadeghi, ich würde gerne am Mittwoch von München nach Berlin fahren, aber ich möchte meine Tante besuchen, aber danach möchte ich dann vielleicht nochmal nach Hamburg fahren. Und das Ding hat eben nur gehört, München, Berlin, Hamburg. Er pickte sich dann eben die Bausteine aus deinem Sprachfluss raus, die es eben braucht, um seine Slot-Filling nennt man das, ja, um seine, weil es genau weiß, um das Ticket zu buchen, muss ich von und nach Tag, Uhrzeit und die vielleicht noch die Klasse haben. Und dann hat sie gegebenenfalls nachgefragt, wann möchten Sie von Hamburg nach Berlin fahren, möchten Sie auch von Berlin nach und so weiter. Das war also relativ, das System hatte eine ganz simple Sicht auf die Welt. Ich brauche eben Uhrzeit und Abfahrtsorte. Das waren eben diese Expertensysteme und mit Wenn-Dann-Regeln eben mit einem kleines bisschen Logik und ein kleines bisschen Weltwissen. Und viele der ersten Generationen von KI läuft auch heute in der Industrie noch nach solchen ganz einfachen Mustern. Da hattest du viel Kontrolle als Mensch. Wenn was schief ging oder so, wusstest du genau, was ging schief. Aber die Performance war halt immer mäßig. Es war eigentlich nicht sehr interessant. Ja. Und wo hört sowas auf zu funktionieren? Naja, eben da, wo auch die Daten zu viele werden. Websuche zum Beispiel kannst du nicht mit Regeln sagen. Wenn Simon jetzt sagt, ich suche ein Konzertsaal in Berlin, in dem sowohl Jazzkonzerte als auch Chansons stattfinden und der behindertengerecht ist, da hat niemand eine Regel für geschrieben, wie man den findet. Hm. Aber eben so eine Suchmaschine, das ist eben das erste KI-System, mit dem wir alle zu tun hatten, kann eben alle Webseiten der Welt durchschnurren, überträgt die dann in solche mathematischen Vektoren und deine Anfrage wird auch in so einen mathematischen Vektor übertragen und dann kann man einfach abgleichen, ja, welche finde ich, die zu meiner Anfrage passen. Das heißt, das Ganze wird dann eben in Mathematik übertragen, in maschinelles Lernen übertragen und dann machen es eben die vielen Daten. Dann steckt das Wissen einfach in der Masse der Daten, die man dann halt quasi gespeichert hat und heute in den neuronalen Netzen. Ja, ja. Da ist keine Regel mehr da.
Das heißt, diese Abzweigungen, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind dann diese neuronalen Netze, die diese Verknüpfungen dann selbst herstellen und nicht mehr
die stellen
durch
alle Verknüpfungen selbst her, die kann man dann eben prompten, die kann man triggern und dann gucken die sozusagen und dann generieren die eben aus dem Großen sozusagen, aus ihrem Wissensspeicher dann halt neue Übersetzungen oder schreiben die eben ein Gedicht oder machen eben da was sie dann aus unseren vorherigen Übersetzungen, aus unseren vorherigen Gedichten, aus unseren Texten eben über die Welt gelernt haben. Das ist dann wirklich das was heute eben ist. Und das ist für uns so faszinierend, weil die Leute denken immer noch so, oh, wie früher, Computer werden programmiert und da gibt's nur Nullen und Einsen und da kommt immer nur die Wahrheit raus. Und
jetzt gibt es auch eine 2.
Ja, jetzt gibt es eine 2 und sowas.
Oh
ja.
Mein Gott.
Da muss man die 2 auch mal schief sein lassen. Und das ist dann eben die Power des maschinellen Lernens.
Ja, dazu kann ich nur Binärcode sagen. 0110.
0110. Ne? Also, ja. Deshalb, wenn die Leute sagen, irgendwie falsch programmiert oder so, dann gehen halt mir immer die verbleibenden Härchen hoch. Mhm. Denn ja klar, programmiert wurde natürlich, dass das Netz trainiert wird. Aber das Ergebnis des Trainings, das Netz, was halt mal eben kurz das Internet eingelesen hat, um es mal ganz possierlich zu
und
sagen.
Alle möglichen Bücher und.
Alle möglichen Bücher, was natürlich so Wochen gedauert hat, Millionen gekostet hat, Compute Power ohne Ende gebraucht hat. Da kommt dann eben dieses Modell raus, was halt cool ist.
Ja, und man kann sich das nicht so vorstellen, dass man irgendwo im Silicon Valley eine Tür aufmacht und einen Schrank und dann auf einmal ganz viele neuronale Netze sieht, die dann da verbunden sind, sondern das ist einfach auf vielen, vielen, vielen Rechnern.
Genau, das ist einfach Mathematik, die halt da irgendwo verteilt ist. Und demnächst soll ich fürs Kinderfernsehen, für Checker Tobi, eine Folge drehen, wo auch die Frage, die du gerade gestellt hast, wie sieht das denn aus?
Genau, ja.
Ja, wie stellst du dir denn KI vor? Die ist es eben, etwas nüchtern eigentlich.
Grüß Tobi schön von mir, ich kenne ihn.
Oh ja.
Wir haben schon zusammen moderiert. Und du hast gerade so schön gesagt, und da beginnst dann in Mathematik umzuschwenken. Und bei Mathematik hört mein Verständnis auf. Und deswegen schwenken wir jetzt thematisch um. Und zwar wurde ich oft darauf angesprochen, auch hier von Kollegen und unter anderem auch durch eine Hörerinnen-E-Mail, auf die erste Enzyklika von Papst Leo, dem 14. Der hat nämlich in seiner ersten Enzyklika, die er Ende Mai veröffentlicht hat, hat er strenge Richtlinien für den Umgang mit künstlicher Intelligenz gefordert. Also ist ja schon mal interessant, dass der Papst sich in dem ersten, was er da veröffentlicht, in der ersten Enzyklika sagt, okay, das ist jetzt mein Thema. Was hältst du erstmal generell davon? Man kann es ja positiv erstmal sehen, weil er hat sich mit KI beschäftigt.
Absolut, ich finde auch. Also und er hat eben den Umfang dessen, was KI bewirken wird und hier für einen Impact hat für die Welt, das hat er eben erkannt. Und das ist ja schon mal gut und richtig. Ja, es wird ja verglichen auch, ich habe so ein bisschen Sekundärliteratur gelesen, diese Enzyklika noch nicht komplett gelesen, werde das aber noch tun, denn ich muss demnächst eine Veranstaltung moderieren, wo es darum geht. Also manchmal ist man ja auch gezwungen, seine Leseliste dann abzuarbeiten, auf der die gerade liegt. Die wird verglichen mit einer anderen Enzyklika vor irgendwie 135 Jahren, wo es um die industrielle Revolution ging. Also zu verstehen, das ist eine ähnliche Revolution jetzt im digitalen Raum, die sich hier vollzieht. Und er redet ja dann über ganz, ganz viele wichtige Themen. Er redet über Machtkonzentration. Er redet darum, wie man es gemeinwohlorientiert machen kann, wie der Mensch Mensch bleiben kann. Er redet über Liebe und ganz viele Themen, die eben ja in Gefahr sind oder die sozusagen mit Mensch im Zwischenspiel von Mensch und KI zur Diskussion stehen. Und deshalb finde ich das eigentlich sehr, sehr gut. Das scheint mir ein schönes Kompendium zu sein. Und ich Das ist ja auch nicht so richtig regelhaft, sondern es werden da eigentlich, glaube ich, aufgespannt, diese ganzen Themen. Und das wird dann in diesem Fall natürlich hier irgendwie mit der katholischen Soziallehre oder aus der katholischen Soziallehre abgeleitet, die ich jetzt selber nicht so parat habe. Aber ich bin völlig bei dir, dass das auf jeden Fall gut ist, dass das als Diskussionsgrundlage in der Welt ist.
Was hältst du von den strengen Regeln, genau, wenn wir jetzt auf
ja,
den
ich
Inhalt
persönlich,
gucken?
Nee, ich bin nur so, ich wollte nur sagen, wenn die katholische Kirche von Machtkonzentration und von Solidarität und Liebe spricht, dann kriege ich so ein bisschen kognitive Dissonanzen, aber das ist jetzt auch meine ganz persönliche Meinung. Aber insgesamt, glaube ich, als Diskussionsgrundlage und als Dokument gut.
Wo wir gerade beim Thema Regeln und Richtlinien sind, Anthropic hat ja vor kurzem eine KI-Pause vorgeschlagen. Also das heißt, dass jetzt nicht mehr in diesem Alltag Tempo daran gearbeitet wird. Ist das überhaupt möglich oder ist dieser Stein schon so im Rollen, dass die Lawine schon das Tal runterrollt und man gar nichts mehr dagegen halten kann?
Ja, das hatten wir vor 2 Jahren schon mal, so ähnliche Forderungen nach Moratorien von den großen Anbietern, ja, wo es mir immer nicht so ganz klar ist, aus welchem Antrieb die das sagen. Das sind halt ja Firmen, die an die Börse wollen, die haben halt einen Plan, was sie machen wollen und wie sie sich ins Gespräch bringen wollen, als was sie sich darstellen wollen. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, wie ehrlich das Ganze gemeint ist. Insgesamt wäre es natürlich wünschenswert, finde ich, eine Pause zu haben, um die tolle Technologie, die jetzt da ist, erstmal kennenzulernen, auszurollen, zu prüfen und dann, wenn sie eben immer noch mächtiger und immer noch stärker wird, dann schon mal in einem besseren Zustand zu sein, auch stabiler zu sein, zu gucken, wie prüfen wir die dann, wie setzen wir die ein, wie können wir dann rote Linien formulieren. Das ist natürlich alles einfacher, wenn man mit der, die schon da ist, erstmal Erfahrungen macht, die dann eben noch nicht vielleicht so mächtig ist oder vielleicht die Dinge noch nicht so schief gehen können, wie bei den Systemen, die jetzt zum Beispiel eben in Software-Schwachstellen finden können, wo dann Angreiferinnen und Angreifer eben reingehen können in große Software-Systeme. Das sind ja auch so Ängste, die hier bestehen. Jetzt ist halt die Frage, wie lange soll denn dieses Moratorium sein und wer soll sich dran halten?
Wollte
sollen
ich gerade sagen,
die chinesischen Firmen, sollen die sich jetzt da,
die
werden die
dann,
sich daran halten?
Dann halten wir, gut. Dann wir legen genau. mal ganz kurz den Stift beiseite.
Wenn ihr das sagt, legen wir mal den Stift beiseite. Und dann
Pause.
Letztes Mal war ja, glaube ich, konkret vor einem halben Jahr die Rede, da fragt man sich, was haben wir als Zivilgesellschaft, sage ich mal, in einem halben Jahr an zusätzlichen Erkenntnissen gewonnen, dass wir sagen, so jetzt sind wir uns viel, viel sicherer und jetzt können wir es viel besser machen. Also das ist so ein bisschen die Frage. Und warum fordern diejenigen, die es halt umsetzen könnten, warum fordern die das? Warum setzen sie es nicht einfach um? Also das sind bei mir mehrere Fragezeichen auf meiner großen Stirn.
Grundsätzlich wurde da ja auch schnell kritisiert oder geungt, dass Anthropic das nur macht, weil der Börsengang kurz bevorsteht. Glaubst du, das war quasi auch so ein sogenannter Scoop, um nochmal sich wieder ins Gespräch zu bringen, bevor dann da der Cashflow losgeht?
Naja, sie hatten ja auch Stress mit Trump irgendwie, weil sie eben militärischen Einsatz nicht machen wollten, was ja an sich gut ist. Und es könnte natürlich auch ein Move sein zu sagen, wir machen uns nochmal interessant in der Welt. Andere sagen, vielleicht war das auch ein Angebot an Europa, ihnen ein Angebot zu machen, nach Europa zu kommen. Dass man sagt, wir sind die Guten. Wir sind zwar auch aus den USA, aber wir sind die Guten. Ja, wäre ja auch eine Möglichkeit, wurde ja auch gefordert in der Community, die dann ihnen ein Angebot zu machen, sie nach Europa zu holen, könnte viele Gründe haben.
Ja, und ich glaube, das, was du da gerade angesprochen hast, ich hab da nur eine Schlagzeile im Kopf von der Tagesschau, dass US-Behörden, also Anthropic angewiesen hatten, die Software, die neueste, für Ausländer zu blockieren. Was steckt dahinter? Weißt du das?
Ja, das ist das, was wir auch gerade schon besprochen haben, eben diese Modelle, die eben so stark sind, die eben möglicherweise Softwarelücken finden oder eben andere Dinge halt so viel effizienter machen können, wo man vielleicht gesagt hat, das wollen wir erstmal unseren US-Bürgern vorbehalten, damit zu arbeiten, auch vielleicht ihre Sicherheitslücken zu schließen, bevor wir das auf die Welt rausgeben und dann können Leute uns angreifen. Könnte was mit Sicherheit zu tun haben, aber ich meine, weißt du bei Trump immer genau, mit was da was zu tun hat, kann auch sein. Ich meine, er ist ja guter Freund mit den Leuten auch von OpenAI und Elon Musk und anderen Mitbewerberinnen und Bewerbern von Anthropic und da weißt du nicht natürlich, was jetzt da wirklich dahinter steht, da können wir nicht reingucken in die Köpfe.
Vermutlich, weil er keine Anthropic-Aktien kaufen wollte. Oder später dann den Preis runterzutreiben.
Who knows?
Ja, aber wo wir auch davon sprechen, also es erweckt so ein bisschen den Eindruck, als gäbe es da so eine Art Gefühl und Bewusstsein dafür, was man schnell auf den Markt bringen kann und was nicht. Und das war ja bei OpenAI auch der Fall, ne? Die hatten ja bei, welche Nummer?
GPT-2.
Ja, GPT-2, genau. Ja.
Gesagt, wir bringen es nicht raus, weil es so gefährlich ist und mächtig ist, wo wir damals noch so ein bisschen gelächelt haben, so, oh, ja, habt ihr bestimmt. Und dann hinterher war es so gefährlich und mächtig letztendlich oder sagen wir mal, eindrucksvoll und mächtig. Und das Ganze hat ja auch in Europa jetzt nochmal diese Souveränitätsdiskussion nochmal wirklich stark angeheizt, zu sagen, wir müssen in Alternativen überlegen. Also das Forschungsministerium sagt auch, es wäre Quatsch zu sagen, dass wir von heute auf morgen autark würden, aber wenigstens souverän zu werden, Entscheidungsmöglichkeiten zu haben. Wenn A mir die Software nicht liefert, dann kann ich sie mir von B holen oder das Rechenzentrum nicht mehr, dann kann ich das andere Rechenzentrum nehmen. Das wäre jetzt wirklich nochmal wichtig und das hat das, glaube ich, immerhin bewirkt, diese ganze Trouble um Anthropic, dass uns klar geworden ist, wie abhängig wir früher oder später eben von diesen Firmen und von der internationalen Großwetterlage sind und dass wir noch mehr und noch schneller daran investieren müssen, unsere eigenen KI-Infrastrukturen dagegen zu setzen.
Und schön, dass du jetzt gerade super überleitest zu meiner nächsten Frage. Da geht es nämlich auch um Souveränität. Und zwar habe ich die Schlagzeile gelesen, dass Aleph Alpha, ein Unternehmen aus Deutschland, jetzt von einem kanadischen Unternehmen übernommen wurde und die mehr Souveränität versprechen. Erklär doch nochmal für alle, die noch nie was von dem einen oder dem anderen gehört haben, was steckt hinter dieser Schlagzeile?
Ja, Aleph Alpha war eine Firma, die recht früh hier in Deutschland eigentlich die Hoffnungsträgerin war, die angefangen haben, eben so große Modelle zu bauen und man damals noch dachte, die könnten möglicherweise eben bei diesem Wettrennen gegen OpenAI und andere mithalten. Die hatten natürlich eine ganz, ganz andere Finanzkraft. Es war schwieriger, hier Daten zu finden. Es war schwieriger, hier Rechenpower aufzubauen. Und die haben es einfach nicht geschafft, da mitzuhalten. Die wurden erst hochgejazzt und dann eigentlich so ein bisschen auch medial wieder runtergejubelt, als sich dann eben gezeigt hat, dass die Modelle eben nicht so schnell und nicht so mächtig sind. Und dann haben die aber eigentlich auch ihr Geschäftsmodell relativ schnell geändert und haben gesagt, wir bauen jetzt mal nicht mehr nur Modelle, sondern wir bauen dir eigentlich so den gesamten Prozess, den du brauchst, um KI einzuführen, Prozesse verändern bis hin zur Evaluation und dazwischen kommen dann Modelle rein, ob das nun unsere eigenen sind oder ob das die aus China oder aus den USA sind. Wir sind so eine Art Broker. Wir machen dir so die ganze Prozesskette und da kann man dann verschiedene Modelle reinbringen. Das heißt, die haben dann eigentlich sich aus dem Modellbau ein bisschen zurückgezogen oder das war dann eben nur noch ein Teil von ihrem Geschäftsmodell.
Also wie so eine Unternehmensberatung, kann man fast sagen.
Ja,
ne?
Oder so ein Broker. Ja, du kannst dann über uns, kriegst du dann irgendwelche Services vielleicht auch von Dritten und kriegst eine Beratung eben genau, wie du deine Prozesse digitalisierst und auf KI umstellst. Und genau, die haben jetzt Finanzierung von dort bekommen und dann ist natürlich Kanada ist jetzt was anderes als USA und das ist ja auch so ein bisschen die Achse, die sich gerade aufbaut. Wir haben ja kürzlich das deutsch-französische KI-Zentrum hier eröffnet und sind auch mit Kanada und anderen im Gespräch. Man versucht eben andere Achsen noch international jetzt aufzubauen. Auch mit Taiwan gibt's viele Gespräche zu sagen, wir wollen eben genau in Souveränität kommen in dem Sinne, dass man sagt, es hängt nicht alles an den USA und China, sondern da müssen sich die anderen eben zusammentun, auch in Europa. Macht ja auch total Sinn. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen das sowieso. Die EU baut ja jetzt auch Modelle auf EU-Ebene und das ist ja auch total sinnvoll zu sagen, wir legen hier zusammen. Das muss jetzt nicht jeder Nationalstaat versuchen, hier souverän oder sogar autark zu werden vom Chip bis zum Modell, das werden wir nicht schaffen.
Also zumindest die Staaten, die sich gegenseitig vertrauen und die sich aufeinander verlassen können, so kann man es ja mal sagen, ne?
Ja.
Es ist wie gemalt, aber meine nächste Frage, die ich im Kopf habe, schließt sich quasi an und zwar nach dem europäischen KI-Zentrum, das du gerade schon angesprochen hast. Was genau ist denn das und wie verbessert ist all das, was wir hier schon länger mal anprangern und uns wünschen im Podcast?
Also hier ist eben die Idee, die wird jetzt maßgeblich von uns getrieben, vom DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und dem Pendant in Frankreich, INRIA, wo man auf Forschungsebene schon lange zusammengearbeitet hat, aber jetzt zu sagen, wir wollen auch einen Nukleus bilden, um eben den Transfer zu verbessern, dass eben Forschung und Industrie und auch Verwaltung, die eben die Nutzerinnen und Nutzer eben von den Ergebnissen sein sollen, dass das noch besser und systematischer eben ausgebaut wird, dass man hier genau die Forschung und Entwicklung zusammenbringt mit den Nutzerinnen und Nutzern und eben so ein Nukleus bildet. Das soll aber bewusst offen sein. Das soll jetzt nicht nur Deutschland und Frankreich sein, sondern man möchte natürlich dann auch mit der Zeit andere europäische oder eben ausgewählte internationale Partnerinnen und Partner dazu nehmen. Aber dass man sagt, man bündelt da einfach die Kräfte und stimmt dann eben auch die Regulierungsauslegung und andere Dinge aufeinander ab, so wie man es in anderen Branchen auch gemacht hat, dass man eben auch da besser austauschbar ist und dass dann eben alle so ein bisschen nach denselben Standards ticken und solche Dinge, dass du eben sagst, wir können nicht in Deutschland entwickeln und können das dann in Frankreich nicht anwenden, weil die haben irgendwie gerade eine Regulierung anders ausgelegt oder
haben
sich
irgendwo Steckdose.
Anders anders. Genau, die haben eine andere Steckdose, eben, dass solche Dinge nicht passieren.
Ja. Ja,
dass du sagst, wir haben dann eben, wir können, so wie die Wissenschaft fließt sowieso über Grenzen, immer auf wissenschaftlichen Konferenzen, das ist immer international, aber wenn es dann in die Umsetzung, in die Finanzierung und so weiter geht, dann wird eben häufig noch national gedacht, wir investieren in ein Unternehmen in Deutschland wir wollen das dann für hier bauen, wir bauen das für die deutsche Verwaltung und dann passt es nicht für die französische Verwaltung, dass man sagt, wir machen das vielleicht dann ein bisschen anders, etwas geschickter.
Ja gut, das, ich meine, das macht dein Arbeitgeber, aber glaubst du, das wird gut funktionieren, so wie sich das alle gedacht haben?
Naja, das Schöne ist, das bringt auf das Thema für die Politikerinnen und Politiker, ich sag mal, deren das nicht deren Hauptthema ist oder die deren Herz nicht so sehr an KI hängt, die Achse Paris-Berlin, sage ich mal, gut zu machen und da eine schlagkräftige Wirtschaftsbasis hier zu schaffen für Europa. Das ist schon ein Herzensthema von weit mehr Politikerinnen und Politikern. Und da sage ich mal so als Mitnahmeeffekt, ja, und wenn das dann noch mit KI, dem Top-Technologietrend zusammenkommt, dann ist das schon was, was, glaube ich, dann vielleicht doch einen anderen Wumms kriegen kann, als wenn man nur sagt, ach ja, die wollen jetzt hier irgendwie im internationalen KI-Rennen mitspielen. Für die Leute, die dieser Marktlogik und diesem internationalen größer, schneller, weiter Diskurs folgen, gegen den ich immer so bin, ja, die jetzt einfach sagen, oh, wir sind eh abgeschlagen, wir haben eh verloren, wir haben eh keine Chance, die interessieren sich jetzt nicht groß für deutsche KI vielleicht, aber wenn die hören, hey, Deutschland und Frankreich machen hier das Next Big Thing zusammen mit Kanada und anderen, die wachen dann vielleicht doch ein bisschen auf. Also ich glaube, das könnte dann mehr sein als die Summe der Teile.
Wir werden es beobachten. Yeah. Ich habe einige, ja sagen wir mal, Verständnisfragen zugeschickt bekommen, unter anderem über meinen Instagram-Account und zum Beispiel mit der Frage, und das eigentlich erklärt sich das schon durch das Wort, wenn man es übersetzt, aber wir wollen auch wissen, was dahinter steckt. Was bedeutet Algorithmic Transparency? Also algorithmische
Transparenz.
Transparenz, danke. Ja. Oh, sorry, I'm so international.
Sure. Yeah, that's like the people that came back from one Austausch here in the States and forgot their
I forgot.
Was that in German? Oh my goodness.
Yeah.
Es geht hier algorithmische Transparenz. Ja, algorithmisch ist natürlich immer relativ, wenn wir über die Modelle und KI sprechen. Aber wenn es um Transparenz geht, dann ist der Begriff immer der erklärbaren KI oder XAI, also Explainable AI auf Englisch, American.
Yeah, of course.
Es geht eben darum, dass die Modelle nicht nur gute Sachen rausgeben, gute Empfehlungen geben, gute Tipps geben, gute Dokumente rausgeben, sondern dass man eben auch irgendeine Erklärung einfordert, wie sie dazu kamen. Und das ist natürlich für so ein KI-System zu sagen, was ist eine gute Erklärung? Nicht nur eigentlich an sich, was ist eine gute Erklärung, sondern aus einem mathematischen System, was eben aus seinen inneren Vektoren quasi dir gerade ein Gedicht erzeugt hat, das System zu fragen, erklär mir mal, warum du jetzt dieses Gedicht gemacht hast? Warum hast du hier Baum genommen als Metapher und nicht Kamel? Ja, das ist halt fast
das Gedicht
unmöglich.
Will ich hören.
Abgesehen von der abstrakten Frage, was eine gute Erklärung ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was man dann macht in dieser Szene, ist eine starke Fallunterscheidung. Wer will zu welchem Zweck, in welchem Moment hier eine Erklärung haben? Mhm. Die Entwicklerin, der Entwickler beim Entwickeln des Modells braucht andere Erklärungen als die Ärztin oder Ärztin, die später mit dem Modell arbeiten, als vielleicht eine Patientin oder ein Patient, der mit dem Modell arbeitet. Viele, viele Leute können unterschiedliche Fragen daran haben und dann versucht man eben mit diesem sogenannten Personas, das sind ja immer so diese prototypischen Personen, die man sich dann überlegt, versucht dann zu sagen, welche Erklärung wäre für diese und jene Person in dem und dem Moment gut und versucht dann eben die KI-Systeme darauf anzupassen, dass sie eben solche Erklärungen rausgeben, aber es ist einfach auch wahnsinnig schwer. Aber das würde dann ein bisschen Transparenz reinbringen in die Systeme, die den Leuten dann hoffentlich hilft, was immer sie tun wollen. Eine TÜV-Behörde oder so braucht wieder andere Erklärungen eines Modells.
Aber das heißt eigentlich einfach die Möglichkeit einzubauen, dort gezielt nachfragen zu können. Weil bei einem Chatbot kannst du es ja machen.
Ja, von bis. Also der Entwickler, die Entwicklerin möchte vielleicht auf einem technischen Niveau wissen, wie waren die Gewichte da gerade an irgendeiner Stelle eingestellt, warum kommt ein Ergebnis nicht so raus, wie wir das wollen. Und eine Person vielleicht möchte wissen, wie muss ich anders prompten oder anders fragen, damit ich das Ergebnis bekomme. Eine Ärztin möchte vielleicht wissen, ist das System für meine Patientin, für meinen Patienten überhaupt gut angepasst. Das kann sehr unterschiedlich sein, aber eigentlich im Grunde Fragen an das System, mehr das System transparenter zu machen, Beipackzettel auch letztlich ausgeben zu können und so weiter. Das sind alles eben Versuche und Ansätze, ein bisschen mehr über die Systeme zu erfahren.
Eine Frage habe ich noch gesammelt von einer Kollegin, die ja sich gerade erstmal in dieses ganze Thema KI und alles drumherum ein bisschen einarbeitet, auch durch unseren Podcast, was mich natürlich total freut. Aber da sind ja dann immer mal wieder so Fachbegriffe, die wir mittlerweile einfach nennen im Podcast und davon ausgehen, dass jeder sie kennt, was nicht so ist. Also wir benutzen diese FAQ-Folgen deswegen auch mal wieder ein bisschen als ein kleines Glossar, wo man auch mal nachgucken kann. Da kam die Frage auf, was genau ist denn eigentlich Open Source?
Open Source, das bezeichnet Software, wo der Quellcode, also der Programmiercode, den die Programmiererinnen und Programmierer geschrieben haben für die Software, wo der offengelegt wird. Mhm. Ja, der wird einfach in solche Repositorien im Internet gelegt und da kann im Prinzip jeder drauf gucken und kann sich den angucken. Diese Beispiele sind ja immer Firefox oder so. Ja, da kannst du dir wirklich angucken, wie ist der Programmiercode von solchen Systemen gemacht. Und das hat den Vorteil, dass man da den Code nehmen kann, dass man ihn weiterverwenden kann für seine eigenen Entwicklungen. Bei diesem Linux-Betriebssystem war das ja ganz, ganz stark. Da kann die ganze Community dran arbeiten, Fehler ausbügeln, neue Hardware einbauen, sich auf neue Geräte anpassen und so weiter und so fort. Das sind Vorteile und typischerweise ist dann die Nutzung irgendwie eingeschränkt, dass man sagt, das ist nur vielleicht für Forschungszwecke kostenlos und für kommerzielle Zwecke muss man vielleicht irgendwo dann doch mit jemandem einen Lizenzvertrag abschließen und ähnliches. Das sind dann nochmal getrennte Fragen davon, für was man es nutzen kann. Aber das wäre erstmal die Idee, der Quellcode ist offen und dann kann man zum Beispiel die Leute auch zwingen, dass man sagt, alles, was Leute aus meinem Code entwickeln, muss auch wieder offengelegt werden. Mhm. Das ist dann auch so eine Bedingung, die kann man setzen, muss man nicht setzen, muss man sagen, alles, was du auf der Basis machst, wenn ich dir eine Bilderkennungs-KI baue, ich gebe dir den Code, du baust die für einen bestimmten Zweck, für Tiere oder so baust du eine Bilderkennungs-KI, dann musst du die auch wieder der Gemeinschaft quasi zurückgeben.
Aber das bedeutet eigentlich auch nur, dass wenn viele Leute gerade an einer bestimmten Sache arbeiten, dass sie das nicht im stillen Kämmerlein machen und ihre Forschungs- oder ihre Ergebnisse niemandem zugänglich machen oder mit niemandem teilen, damit nicht hier der eine daran arbeitet, da der nächste und so weiter, sondern alle zusammen die Ausgangslage nutzen können und ihre Weiterentwicklung.
Ja. Und du kannst dir das selber bei dir halt aufbauen, auf deinem Computer laufen lassen und hast es. Mhm. Ja, du musst niemandem Lizenzen zahlen dann oder du musst nichts oder musst nichts in die Cloud geben, nichts runterladen und kaufen.
Aber es hört sich immer so ein bisschen so an, wenn man von Open Source spricht, dass das irgendwelche Gutmenschen sind, die halt sagen, wir wollen gerne, dass Wissenschaft allen zugänglich ist und so weiter und so fort. Also dem klassischen wissenschaftlichen Gedanken in einer Welt, in der wir aber leben, die von Großkonzernen bestimmt wird und wo jeder für sich eigentlich forscht und dann Geld damit machen will. Ist das eigentlich noch etwas, was wie so eine Utopie klingt oder benutzen das eigentlich oder machen es immer noch viele so?
Naja, man kann das machen, man kann das ja verbinden, auch mit Geschäftsmodellen. So war das bei Linux ja auch. Dann gab es eben ein paar Firmen, die haben dann noch Services drumherum angeboten. Die haben gesagt, ich installiere dir das, ich garantiere dir irgendwie eine Hotline und ich helfe dir mit Problemen und so weiter und bieten eben das drumherum an. Aber die Software selber lässt man von der Community ständig verbessern sozusagen und spielt die Verbesserungen bei sich dann möglicherweise eben ein. Also da kann man sich schon auch Businessmodelle drumherum ausdenken. Und ich denke, die Chinesen haben das auch wahrscheinlich gemacht, mit der Hoffnung, dann, wenn alle Leute dann lechzen nach Modellen sozusagen und nehmen dann halt unsere und dann haben wir da einen Fuß in der Tür und dann gibt's Verbesserungen und dann wird's vielleicht doch kommerziell oder sie wollen das Produkt dann am Ende des Tages haben, dann hast du natürlich auch einen Ruf, ja, und eben und möglicherweise eben sehr viel Verbesserungen bekommen.
Ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage. Und zwar warst du ja vor kurzem, wir haben ja auch schon ganz kurz hier im Podcast drüber gesprochen, bei Anne Will zu Gast in ihrem Podcast. Und da hatte ich nämlich so ein kleines Fragezeichen dran gemacht, sozusagen der Aufhänger für die Folge mit dir war eine Studie aus den USA, wo es hieß, dass vor allem ganz junge Leute, also wir reden jetzt nicht mehr von der Gen Z, sondern von der danach, die sogenannte Gen Alpha, die so eine KI-Wut entwickeln. Also alle, die vorher noch vielleicht jung waren und neugierig drauf, dass die halt jetzt irgendwie KI ablehnen. Sie hatte auch so ein paar Beispiele genannt aus den USA und so weiter und so fort. Aber begegnet dir das irgendwo bei den jungen Leuten?
Ja, wir hatten also letztens auch mal eine Gruppe junger Leute da, die haben das durchaus auch berichtet, dass das so ist, dass eben zum einen natürlich die Arbeitsmarktsituation, die schlecht aussieht für Einsteigerinnen und Einsteiger, weil eben in vielen Firmen eben die Juniors, die eben früher Präsentationen vorbereitet haben oder Bons sortiert haben im Steuerbüro und Belege sortiert haben oder Zahlen ausgewertet haben, Hilfsprogrammierung gemacht haben, Einsteigerprogrammierung gemacht haben, dass die jetzt halt durch KI eingespart werden, die Firmen eben an der Stelle Mitnahmeeffekte machen. Da sagen die jungen Leute, ihr gebt uns nicht mehr die Chance, was zu lernen und zu wachsen. Und natürlich auf der anderen Seite eben auch die jungen Leute besonders aufmerksam sind, was eben diese, ja, diese Marktlogik, diesen sozusagen endkapitalistischen Zustand, den wir gerade haben, wo ein paar große Firmen, die halt, ja, die ein Marktvolumen und eine Finanzierung haben wie kleine Länder auf dieser Welt oder Staaten auf dieser Welt, dass die halt eben hier inzwischen der drohen zu übernehmen. Das merken die sehr gut und da haben die sehr gute Drähte dafür, die sagen, das sind nicht wir, die das da machen, sondern das sind eben die, ja, Musks und andere, das sind eben irgendwelche Menschen in den 50ern und da haben die eine Wut und die haben gesagt, ihr nehmt uns hier die Zukunft weg, ja, und den Energieverbrauch und viele, viele andere Probleme noch nicht genannt.
Kann man verstehen, aber auf der anderen Seite, und deswegen hatte ich da so ein bisschen Fragezeichen dran gemacht, haben wir ja hier in verschiedenen Folgen schon drüber gesprochen, wie viele Kinder und Jugendliche und junge Menschen wie selbstverständlich halt mittlerweile KI nutzen und das halt einfach zum Alltag da dazugehört. Da muss man wahrscheinlich so ein bisschen differenzieren, vermutlich so ein genuines Interesse, ne, aufgrund man wächst da rein und die im kritischen Sehen der Folgen für einen,
naja,
selber.
Naja, das ist wahrscheinlich die Schere, die du immer hast. Ich meine, du lebst ja auch nicht in Sack und Asche und kannst trotzdem laut kritisieren, dass hier Dinge total schief laufen. Und das ist möglicherweise hier was Ähnliches, dass die selber das auch nutzen, aber sagen eigentlich, dass was hier gerade damit und drumherum passiert und wer uns das anbietet, das ist nicht richtig.
Ich bin alle meine Fragen losgeworden. Vielen Dank, dass ich dein Wissen über künstliche Intelligenz nochmal für eine gesamte Podcast-Folge nutzen konnte. An dieser Stelle, mir hat es sehr gut gefallen.
Dankeschön.
Gut, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal, oder?
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Jawollo.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch und zwar Science Tea Time. Das ist der neue Podcast, in dem abwechselnd Caro Matzko und Frank Seibert junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen. Also so wie ich dich, Aljoscha, nur mit einer Tasse Tee dazu anstatt einem Wasser.
Oh, das können wir auch mal einführen. Schwarz oder Chai?
Schwarz.
Super. Aber zurück zu Science Tea Time. Hier erfahrt ihr die neuesten Erkenntnisse aus ganz unterschiedlichen Forschungsbereichen. Zum Beispiel, wie ihr euch ganz persönlich so gut ernähren könnt, dass ihr eure Gesundheit erhaltet oder ob KI vielleicht bald Psychiater ersetzen, haben wir ja auch schon diskutiert, oder wie oder warum wir alle Sternenstaub in uns tragen.
Romantisch. Aber Science Tea Time ist generell kein Nerd-Talk, falls ihr das jetzt denkt. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nehmen euch mit. Was begeistert sie an ihrer Forschung? Wie sieht der Forschungsalltag aus? Wie gehen Sie mit Rückschlägen und Stillstand um und wo liegen die größten Herausforderungen?
Ja, da könnte ich auch mal was zu erzählen. Also Science Tea Time mit Caro Matzko und Frank Seibert ist ehrlich, nahbar und oft auch überraschend. Hört rein in Science Tea Time. Der Link dazu ist in den Shownotes oder ihr hört es dort, wo man Podcasts findet.
Soll ich dir noch was verraten? Ich bin ganz großer Frank Seibert-Fan. Davon könnt ihr euch jetzt selbst ein Bild machen, beziehungsweise ein Ohr.